Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Sommergespräche, die gehören zum Sommer einfach so dazu. Jedoch, da merkt man schon das Interesse der Menschen, das lässt aktuell ein bisschen nach. Der große Quotenbringer war jetzt Beate Meindl-Reisinger gestern im ORF nicht, wenn man das so sagen darf.
Ja, also es war eigentlich sogar ein ziemlicher Quotenflop. Beate Meindl-Reisinger hat es mit dem Sommergespräch nicht einmal in die Top 3 geschafft, der Quotenstatistik, die vom Teletest täglich ausgewiesen wird. Weit hinter der ZIP, weit hinter den Liebesgeschichten und Heiratssachen und sogar hinter den Seitenblicken. Also das ist selten, muss man sagen, dass die Sommergespräche nicht in den Top 3 ausgewiesen werden. Also dürfte eine schwache Quote gewesen sein. Der ORF hat die Quote noch nicht einmal bekannt gegeben. Wird wohl Gründe haben, warum man das nicht getan hat. Sie ist auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Man muss auch sagen, es war ein eher schwaches Sommergespräch. Es ist so dahingeplätschert. Der Newswert war überschaubar. Am Freitag war Beate Meindl-Reisinger schon auf OE24TV. Ich würde sagen, die Wortmeldungen waren zum 90% deckungsgleich. Mhm. Also viel Neues war nicht dabei. Sie will das Pensionsantrittsalter anheben, hat sie bei uns auf OE24TV ja angekündigt, auf 67 Jahre. Und auch sonst war es primär eine Lobhudelei ihrer Performance in der Regierung. Die Fragen waren jetzt, sage ich mal, auch nicht super kritisch, die gekommen sind. Also war jetzt nicht unbedingt das spannendste Sommergespräch, das die Österreicher und Österreicher hier gesehen haben. Und vor allem, muss sagen, Beate Meindl-Reisinger hat sich anscheinend extra mit ihren Spin-Doktoren eine Ansage überlegt, die sie dort groß rauslassen wollte und wo man wohl der Meinung war, dass das riesig aufgeht und man damit die Schlagzeilen dominiert. Das Problem ist, es hat kaum jemand verstanden.
Ich glaube, du meinst das Wort des Sommers, Reformdividende.
Genau, sie hat die Reformdividende angesagt und erstens einmal, völlig richtig, man fragt sich ja mal, was soll das überhaupt sein, eine Reformdividende, schon per se, diese Wortkreation. Und auch wie sie es erklärt hat, wurde es nicht wirklich klar. Aber schauen wir uns vielleicht diese Passage ganz kurz an und bilden Sie sich selber eine Meinung. Sie haben das Sommergespräch wahrscheinlich wie viele andere Österreicher gestern auch nicht gesehen. Also insofern hier die Highlights.
Was ich schon oft höre, ist konsolidieren. Okay, man versteht ja, dass man spart. Wir verlangen da durchaus von jedem einen Beitrag. Und das ist hart, das ist mir sehr bewusst. Also glaube ich, ist es hoch an der Zeit, aber auch zu sagen, dass das Sanieren kein Selbstzweck ist. Wenn man von jedem einen Beitrag verlangt, dann muss man auch etwas zurückgeben. Und mein Vorschlag ist, dass wir sagen, na ja, wenn wir besser sind, als wir uns das vornehmen, also wenn wir die Schulden abbauen, mehr konsolidieren, mehr Reformen machen und damit einen größeren Spielraum wieder haben, durch mehr Einnahmen oder größere Einsparungen, dann darf das nicht wieder verprasst werden, wie das in der Vergangenheit immer der Fall war. Man hatte das Gefühl, das ist ein ständiges Auf und Zu, verprassen, sparen, sondern dann soll das auch im Wege einer Reformdividende zur Hälfte den Menschen wieder zurückgegeben werden. Und das ist ein Versprechen. Das ist nicht Versprechen für morgen oder vielleicht fürs nächste Jahr, aber dass wir hart daran arbeiten, dass wir mehr schaffen, als wir uns vorgenommen haben, dass nicht dann wieder in irgendwelche Ausgaben fließt, Förderungen, die dann erfunden werden, sondern zur Hälfte in die also Konsolidierung, in sozusagen auch die Einbremsen der Neuverschulden oder Schuldenabbau geht und die Hälfte im Wege eines Freibetrags zur Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Kann das funktionieren?
Naja, also die Idee per se ist ja mal okay, kann man darüber diskutieren. Es war nur auch da, ich glaube, den wenigsten wirklich klar, von was sie da spricht. Also versuchen wir das vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Das hat heute Douglas Hoyos, der Generalsekretär der NEOS, einmal eine erklärende Aussendung ausgeschickt, ja, wo er erklärt hat, was das überhaupt sein soll. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Kommunikation der NEOS, dass man das in einer eigenen OTS dann noch erklären muss, aber sei es drum, da ist es jetzt ein bisschen klarer geworden, was sie damit meint und was soll das Ganze sein. Im Endeffekt, wenn der Staat künftig mehr spart, als er im Budgetziel hat, soll jeder zusätzlich eingesparte Euro, und da wird es dann schon ein bisschen kompliziert, zu 50% für Steuersenkungen genützt werden, Klammer auf, für welche Steuersenkungen und wann und wie, alles völlig offen, und zu 50% für weitere Konsolidierungsmaßnahmen, also sprich, um das Defizit weiter abzubauen. So, das ist die Idee, die Beate Meindl-Reisinger da gestern etwas ums Eck vorgetragen hat, aber das hat man sich anscheinend überlegt. Ich meine, stellt sich einmal die erste Frage, wenn mehr eingespart wird, als vorgesehen ist, warum gibt man nicht alles den Menschen für Steuersenkungen? Warum nur zu 50%? Das ist einmal das, was ich mir stelle und was sich wahrscheinlich viele Menschen stellen. Warum müssen dann 50% zusätzlich noch für den Defizitabbau hergenommen werden? Weil ein Budgetziel sieht ja diesen Defizitabbau vor. Dafür wird es ja auch gemacht. Und auf der anderen Seite stellen sich halt viele Fragen. Wie gesagt, für welche Steuersenkungen wird das genützt? Wann soll das kommen? In welchem Ausmaß soll das kommen? Also das ist alles völlig offen, fraglich, unter uns, es wird wahrscheinlich eh nie kommen. Ja, das ist so ein klassischer Luftballon, den man bei einem Sommergespräch steigen lässt, der wahrscheinlich nie umgesetzt wird. Sie sagt ja, sie will es sogar als Verfassungsgesetz haben und den Verfassungsrang heben. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass das jemals, diese Idee, das Licht der Welt erblickt. Nett als Verkaufsargument in einem Sommergespräch, mehr auch nicht. Allerdings muss man auch sagen, wenn das das Einzige ist, was von diesem Sommergespräch übrig bleibt, dann ist es auch ein bisschen wenig, weil alles andere war sehr unkonkret, sehr schwammig, wie gesagt, viel Selbstlob, viel Selbst irgendwie.
Insbesondere im Bereich der Bildung, da war es besonders extrem.
Wo sie gesagt hat, das ist überhaupt sozusagen, so viel ist noch nie weitergegangen in der Bildung, seit der Ära Kreisky hat sie da, glaube ich, gesagt, und was da für großartige Reformen angestoßen wurden, mir wären sie bisher nicht bekannt, muss ich sagen, weiß nicht, was sie damit genau gemeint hat. Selbstkritik, Selbstreflexion hat man in diesem Sommergespräch überhaupt keine wahrgenommen. Ja, zu den kritischen Stimmen, auch innerhalb ihrer eigenen Partei, und da gab es ja viele, vom Ausschluss Veit Denglers bis hin zuletzt zu Matthias Stolz, kaum Bezug genommen. Wie gesagt, dazu, dass in dieser Regierung eigentlich all das, was die Neos sich gewünscht haben und angesagt haben, fast nichts davon umgesetzt wurde. Ebenfalls wurde das kaum angesprochen. Also wie gesagt, es war eine sehr weichgespülte Beate Meindl-Reisinger in ihrer neuen Funktion als Regierungsmitglied und Außenministerin. Ich glaube, wenn man dieses Interview der Beate Meindl-Reisinger, der Oppositions-Beate Meindl-Reisinger von vor 3-4 Jahren vorgespielt hätte, die hätte sich wahrscheinlich gedacht, das ist ein KI-Deepfake und sowas wird es niemals geben mit ihr. Also das ist schon eine komplett andere Beate Meindl-Reisinger, als wir sie früher erlebt haben, wo sie angriffig war, wo sie auch wortgewaltig war. Aber man merkt anscheinend, was diese Regierungszeit mit den Neos gemacht hat. Und das ist ja auch einer der ganz großen Kritikpunkte, zu Recht, wie ich finde, vieler Neos-Mitglieder, die einfach sagen, das, was die Neos derzeit in dieser Regierung umsetzen, oder besser gesagt eigentlich nicht umsetzen, ist das genaue Gegenteil von dem, wofür sie angetreten sind und warum sie sich eigentlich auch gegründet haben. Ja, weil die Neos, muss man sagen, wurden ja gegründet eigentlich, um mit den Proporzen in diesem Land aufzuräumen, um mit Bürokratie aufzuräumen, um, wie sie selber gesagt hat, der Stachel im Fleisch von Schwarz-Rot zu sein. All das ist nicht wirklich ersichtlich. Man hat, finde ich, auch im Sommergespräch gemerkt, ihr Steckenpferd ist die Außenpolitik, da fühlt sie sich wohl. Ich glaube, die Bühne gefällt ihr. Die FPÖ hat das gleich auch wieder massiv kritisiert, dass sie quasi extra nur fürs Sommergespräch eingeflogen ist und da gleich danach wieder weg war.
Sie hat ja auch da ein interessantes Wort verwendet im Punkt der Außenpolitik. Sie nennt das Beziehungspflege, wenn ich richtig hingehört habe. Ist das für dich auch was, wo man vielleicht versucht, irgendwie diese vielen Reisen ein bisschen mehr zu relativieren?
Ja, wobei, ich muss sagen, da muss ich sie verteidigen. Ich glaube, eine Außenministerin oder ein Außenminister, was sollen die sonst machen außer reisen? Das ist ja der Sinn des Amtes, ganz offen. Ja, also ein Außenminister und eine Außenministerin, die soll herumreisen, die soll mit anderen Staaten die Beziehungen pflegen, möglichst auch einen wirtschaftlichen Nutzen für Österreich daraus ziehen. Also das finde ich schon okay. Das Problem, glaube ich, das Beate Meindl-Reisinger hat, ist, dass durch diesen Fokus, den sie derzeit auf die Außenpolitik hat, was aus ihrer Rolle als Außenministerin, finde ich, durchaus nachvollziehbar ist, die Rolle der Neos in dieser Regierung völlig untergeht. Und da ist sie, glaube ich, viel zu wenig involviert. Und da gibt es hinter ihr, glaube ich, einfach, da fehlt auch die Managementkapazität der zweiten Reihe, da quasi Neos-Positionen durchzubringen. Und dementsprechend gehen die Neos in dieser Regierung völlig unter, muss man sagen. Und wir haben ja gestern auch schon darüber diskutiert. Ich glaube, dass die Neos für diese Koalition eher schneller als langsamer zum Problem werden, ja, weil es da massiv brodelt hinter den Kulissen. Wie gesagt, Matthias Stolz ist eine bekannte Stimme, die mal rausgegangen ist. Veit Dengler ein zweiter, der eben ausgeschlossen wurde. Aber da gibt es ganz viele an der Basis, klassische Neos-Wähler, die einfach sagen, sie können sich mit dieser Neos-Politik nicht mehr identifizieren. Und den Neos droht, glaube ich, schon bei den nächsten Landtagswahlen ein Debakel. Sowohl in Kärnten, als auch in Tirol, als auch in Oberösterreich. Wenn es schlecht läuft, sitzen die in keinem dieser drei Landtage drinnen. Also in den Ländern werden die Neos gerade, muss man sagen, wegradiert. Mhm. Und das wird sich natürlich auch auf die Stimmung der Bundesneos auswirken. Und deswegen, ich glaube, dass bei den Neos früher oder später der eine oder andere bis hin zur Parteichefin die Nerven schmeißen könnte und dass man vielleicht wirklich die Notbremse zieht und aus dieser Regierung aussteigt. Weil wenn die Neos so weitermachen in dieser Bundesregierung, dann droht ihnen bei der nächsten Wahl nicht nur ein Absturz, dann droht ihnen vielleicht sogar der Rausschmiss aus dem Parlament.
Mhm. Du hast gerade vorhin gesagt, die Neos sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Beate Meinl-Reisinger hat auch einige ihrer Positionen verlassen. Sieht man das auch in puncto Wehrdienstdebatte? Da haben sich ja die Neos schlussendlich auch eigentlich klein
gehalten. Völlig. Also ich glaube auch diese Rechtfertigung, wir haben das jetzt nicht gesehen, diesen Saga, aber diese Rechtfertigung, wie sie versucht hat, diesen Kompromiss zu rechtfertigen, der da gekommen ist, ein völliger Gesichtsverlust für die Neos, muss man sagen. Die Neos waren immer für ein Berufsheer, sind dafür eingetreten und jetzt haben sie einer Verlängerung der Wehrpflicht zugestimmt. Jetzt kann man sagen, es gibt eine Expertenkommission und es gibt ja durchaus viele Gründe, warum das sehr sinnvoll ist, diese Verlängerung der Wehrpflicht, aber es widerspricht halt exakt dem, was die Neos oder wofür die Neos einfach jahrelang eingetreten sind. Und diese Art und Weise, wie Beate Meinl-Reisinger da gestern im Sommergespräch versucht hat, das zu erklären, und das ist ja eher ein guter Kompromiss, mit dem sie leben kann. Also man sieht schon, ich glaube, auch sie fühlt sich in dieser Koalition mit den Positionen, die da umgesetzt werden, nicht hundertprozentig wohl, nimmt das aber in Kauf, um eben diese Rolle der Außenministerin auszufüllen, weil die dürfte ihr Spaß machen. Ich glaube, dafür lebt sie, in der Rolle geht sie auf. Und dafür nimmt sie wohl in Kauf, dass ihre Partei da halt bei einer Position nach der anderen umfallen muss.
Mhm. Gerade in puncto Landwirtschaft war ja gestern auch die große Frage, wie es aussieht mit dem Hilfspaket. Die Regierung hat noch immer keines beschlossen. Das zieht sich auch gewaltig. Da hätte sie eigentlich die Gelegenheit nutzen können und sich stärker in den Vordergrund spielen können und da vielleicht auch mehr zeigen können, dass sie mehr dahinter steht. War dir das stark genug?
Aber da hat sie eher die Gegenposition sogar eingenommen. Da war sie ja eher der Meinung, man muss da sehr vorsichtig sein bei den Förderungen und jene, die Versicherungen abgeschlossen haben, dürfen jetzt nicht die Dummen sein bei den Bauern. Also die Neos, und das höre ich auch aus Regierungskreisen, dürfen da derzeit massiv blockieren, genauso wie die SPÖ bei diesen Hilfen für die Bauern, das wiederum für die ÖVP zu einem Problem wird, weil wenn die ÖVP jetzt nicht schleunigst diese Hilfen umsetzt, dann glaube ich, hat die einen Aufstand ihrer Kernklientel, nämlich der Bauern und auch ihres eigenen Bauernbundes. Also insofern, da brennt wirklich der Hut. In dem Fall muss man sagen, für Kanzler Christian Stocker, der muss da ganz, ganz schnell, man hört, es soll im Laufe dieser Woche sein, seine zwei Koalitionspartner irgendwie in den Griff bekommen, weil sonst wird das auch für die ÖVP ein Riesenthema.
Ja, aber eigentlich seit zwei Wochen läuft ja jetzt schon die Debatte, dass man helfen muss. Wirklich passiert ist noch nichts. Ein letzter großer Punkt war dann noch das Thema Parteienförderung. Wie hat sie sich denn da geäußert?
Naja, Parteienförderung, muss man sagen, ist natürlich wieder so ein Komplettumfaller der Neos. Man wollte das ja halbieren sogar ursprünglich. Jetzt hat man sich irgendwie darauf geeinigt, dass man sie nicht erhöht. Man wollte ja ursprünglich sogar die Parteienförderung erhöhen. Das wäre überhaupt ein Wahnsinn gewesen. Also das zeigt einfach einmal mehr, wie die Neos da wirklich extrem umgefallen sind, war ja auch der Hintergrund des Parteiausschusses und dieses riesigen Streits mit Veit Dengler. Und das sind natürlich genau diese Themen, die ein durchschnittlicher Neos-Wähler oder eine Wählerin überhaupt nicht verstehen kann, warum die Parteienförderung in Zeiten des Sparens nicht reduziert und gekürzt wird und die Neos bei sowas mitstimmen. Ja, also da geht, glaube ich, vielen, vielen Neos-Wählern derzeit das sogenannte Geimpfte auf. Und das wird ihnen, wie gesagt, bei den Landtagswahlen und auch bei der nächsten Nationalratswahl auf den Kopf fallen.
Es war, glaube ich, insgesamt das 9. Sommergespräch, welches Beate Meinl-Reisinger mittlerweile geführt hat. Wie gut, wie schlecht war es summa summarum?
Also wie gesagt, ich finde, sie hatte schon viel weitaus bessere Sommergespräche in ihrer Rolle als Oppositionspolitikerin. Meiner Meinung nach war es eines ihrer schlechtesten Sommergespräche. Ob das jetzt nur an ihr lag, ob das an diesem ganzen Setting lag, dass natürlich auch das auch drinnen war, gut, da können sie jetzt nichts dafür, weil es gestern halt geregnet war. Die Interviewführung fand ich jetzt, wie gesagt, auch jetzt nicht besonders spannend. Und man muss sagen, es war halt ein sehr handsames Sommergespräch. Ja, es haben einfach die Ansagen gefehlt, es haben die polarisierenden Aussagen gefehlt, es war zu wenig angriffig. Also es war zu wenig und ich glaube, es war insbesondere für eine NEOS-Chefin zu wenig und auch wenn man Beate Meinl-Reisinger in der Vergangenheit gesehen hat, im Vergleich einfach viel zu wenig. Also es war ein schwaches Sommergespräch. Von den Sommergesprächen, ich habe jetzt nicht alle neun im Kopf, aber meiner Meinung nach gefühlt war es das Schwächste, das sie bisher gehabt hat.
Ganz schön heftige Ansage von dir jetzt. Dann kommen wir gleich weiter. Wir bleiben am ORF-Zentrum am Königlberg. Da gab es heute eine Pressekonferenz. Der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat sich gemeinsam mit ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler zu Wort gemeldet. Das große Thema war zum einen die Popularbeschwerde, die er eingegangen ist, zum anderen aber auch die Vorwürfe des Postenschachers. Wie stark erschüttern denn den ORF-Pressekonferenzen der FPÖ? Ist das tatsächlich etwas, wo Clemens Pieck jetzt ein bisschen Sorge tragen muss, dass da mehr dran ist als nur viel Wind?
Ja, also ich habe vergangene Woche ein Interview mit Clemens Pieck geführt und habe ihn unter anderem auch auf diese Klage der FPÖ angesprochen. Er selber hat gesagt, er sieht dem gelassen entgegen, ist der Meinung, quasi in einem Rechtsstaat hat jeder das Recht, das zu tun, aber er glaubt, da wird am Ende nichts hängen bleiben. Also ich glaube, Clemens Pieck sitzt jetzt nicht zitternd zu Hause und hat Angst, dass er da in Kürze keinen Job mehr hat. Aber diese Popularbeschwerde der FPÖ ist natürlich erstens für die FPÖ, muss man sagen, ein tolles PR-Vehikel, ja, weil sie ihr wieder schön Fläche gibt. Und Christian Hafenecker und Peter Westenthaler das ja auch heute schön ausgekostet haben bei der Pressekonferenz. Und, das muss man auch dazu sagen, sie ist sehr detailliert, sie ist sehr gut aufgesetzt. Also ich habe sie überflogen. Also man hat sich da wirklich, muss man sagen, im Detail mit der Materie beschäftigt. Also in dem Fall Peter Westenthaler und der Professor Uitz, der das ja gemeinsam mit ihm gemacht hat. Und im Endeffekt richtet sich diese Popularbeschwerde ja an die Comaustria als zuständige Behörde und geht gegen den ORF-Stiftungsrat vor, dass der nämlich eben bei der Bestellung von Clemens Pieck zum ORF-Chef hier diverse rechtliche Fehler begangen hätte. Und übrig bleiben, wenn man das so ein bisschen runterdekliniert, vier Punkte, die in dieser Popularbeschwerde genannt werden. Das eine ist die fachliche Nichteignung von Clemens Pieck. Da wird ihm vorgeworfen, dass er eben zwar die APA geführt hat, die aus der Presseagentur in dem Medienbereich tätig war, aber keine Radio- und TV-Erfahrung hätte. Und das würde den Ausschreibungskriterien sozusagen widersprechen. Und andere Bewerber wie ein Lacher beispielsweise, der ja HBO und Hulu geführt hat, die Streamingdienste, oder ein Markus Breitenecker, der bei der ProSiebenSat.1-Gruppe war, hätten diese Ausschreibungskriterien erfüllt. Zweitens ein Verstoß gegen die EMFA und EMFG, sozusagen das ist diese EU-Verordnung, die hätte oder würde verlangen ein transparentes, offenes Verfahren. Auch das sei nicht gewährleistet gewesen bei der Bestellung von Clemens Pieck. Das ist eben der Vorwurf in dieser Popularbeschwerde. Der dritte Punkt, der genannt wird, sind zu kurze Fristen. Sowohl der Stiftungsrat als auch die Prüfungskommission hätten zu wenig Zeit gehabt, um diese insgesamt, ich glaube, 75 Bewerbungen sorgfältig genug zu prüfen. Und der vierte Punkt, da sind wir dann genau eben bei der Politik, das ist die politische Steuerung über die Freundeskreise, die Sideletter, die Einflussnahme der Politik, die es hier gab. Und auf diesen vier Punkten wird diese Popularbeschwerde aufgehängt. Mal schauen, wie die Comaustria das beurteilt. Was unangenehm ist oder sein könnte für den ORF und auch die handelnden Personen, ist, es werden diverse Zeugeneinvernahmen auch verlangt. Von Nico Machetti, dem ehemaligen ÖVP-Generalsekretär, der nicht mehr ÖVP-Generalsekretär ist, wie wir wissen. Also vielleicht hat er die eine oder andere Rechnung sogar offen, die er begleichen muss, bis hin zu unterlegenen Bewerberinnen und Bewerbern, die befragt werden sollen. Also diese Zeugeneinvernahmen, die könnten unangenehm werden, sofern die Comaustria diese Zeugen dann lädt, wird man sehen. Meine persönliche Einschätzung ist, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist und will mir da auch kein Urteil anmaßen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die Komma Austria dem stattgeben wird. Aber wer weiß, ja, wie gesagt, an sich ist es sehr ordentlich alles aufbereitet und es ist zumindest unangenehm für den ORF. Und es wird das Thema, muss man sagen, halt noch viele Wochen weiter am Köcheln lassen, weil sofort zurückweisen wird man das Ganze auch nicht. Also man wird das schon sorgfältig prüfen müssen. Alles andere wäre fahrlässig, weil das der FPÖ ja erst recht dann, muss man sagen, wieder Auftrieb geben würde hier bei ihrer Kritik. Also insofern, man wird es sicher sehr ausführlich prüfen und insofern wird dieses Thema weiter köcheln und wir können uns sicher sein, dass sowohl Peter Westenthaler als auch Christian Hafenecker auch dafür sorgen werden, dass das Thema weiter am Köcheln bleibt. Und ich bin mir sicher, Peter Westenthaler wird morgen, er ist ja morgen bei uns zu Gast, gemeinsam mit Josef Czapp im Mittwochsduell, sicher sehr ausführlich auch dazu Stellung nehmen.
Ist die Komma Austria die letzte Instanz oder geht da noch mehr?
Nein, man kann dann noch weitergehen. Man kann dann quasi, glaube ich, noch zum Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof gehen, einer von diesen beiden Stellen. Und dort dann auch noch einmal das Ganze einbringen. Und ich glaube, man kann auch noch EU-rechtlich dagegen vorgehen. Ich nehme mal an, die FPÖ wird sich beides vorbehalten, insbesondere den Rechtsweg innerhalb Österreichs. Aber im ersten Schritt ist jetzt mal die Komma Austria am Zug und die muss das Ganze jetzt einmal prüfen.
Ja, nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für einen skandalenfreien Start. Dazu kommen dann natürlich auch noch die Weismann-Verfahren, die gehen auch im Herbst weiter. Also es wird nicht langweilig werden.
Dem ORF wird sicher nicht langweilig werden, wie du sagst. Also da ist vieles, vieles, was in den nächsten Monaten noch ansteht. Und die große Frage wird ja auch sein, inwiefern Ingrid Thurnherr da jetzt noch Entscheidungen alleine trifft. Eigentlich soll sie sich ja bei allen wichtigen Entscheidungen künftig mit Clemens Pick absprechen, ob sie das wirklich tut oder ob sie da vielleicht doch den einen oder anderen Alleingang noch macht. Auch das wird ein spannender Punkt werden.
Spannend wird es jetzt auch bei uns. Bei uns starten die Interviews an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Niki Fellner, auch Ihnen zu Hause. Und jetzt gleich gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm hier.